Der Erste Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Von Sarajevo an die Somme. Eine Sendung von Wolfram Wessels.
Sein im Herzen. Nicht wünschen, was unerreichbar oder wertlos. Zufrieden mit dem Tag, wie er kommt. In allem das Gute suchen und Freude an der Natur und an den Menschen haben, wie sie nun einmal sind.
Der deutsche Kaiser Wilhelm II., 1905.
Ich hoffe, und es ist so dringend not, dass das deutsche Volk wie eine solche geistige und sittliche Wiedergeburt erlebt. Voll Opferfreudigkeit und Selbstlosigkeit für die großen Aufgaben der Zeit.
Der stellvertretende Reichskanzler Deutschlands, 1905.
Germany particularly is arranging to spend over 20 million pounds a year for the next 10 years on building a fleet.
Deutschland schickt sich an, die nächsten 10 Jahre über 20 Millionen Pfund jährlich in seine Flotte zu investieren. Dazu 3 Schlachtschiffe pro Jahr, stärker als unsere Dreadnoughts. Darauf gibt es nur eine Antwort, wenn wir unser Empire behalten wollen. Für jedes neue deutsche Schiff müssen wir 2 neue bauen.
Der Civil Lord der britischen Admiralität, 1907.
Wir aber wollen einstimmen in den Ruf. Unser geliebtes Regiment. Hurra!
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 Der Frieden in der Welt ist brüchig vor dem großen Krieg. Während die Wirtschaft floriert, der internationale Warenaustausch die Welt zusammenrücken lässt, bislang unbekannte Techniken, die Kommunikationswege verkürzen und neue Bahnverbindungen, die Reisewege, während in den USA der erste zivile Flugdienst aufgenommen wird und Deutschland mit Frankreich und England Abkommen abschließt zum Bau von Bahnverbindungen im Osmanischen Reich, liegen die Kriegspläne der Militärs bereits griffbereit in den Schubladen.
Ich bemerke, dass sich in Europa offenbar etwas geändert hat und muss dabei an die Unruhe denken, die den großen Kriegen vorangeht.
Charles de Gaulle, 18 Jahre alt, 1908 an seinen Vater.
Der junge Mann steht am Beginn einer erfolgreichen Offizierslaufbahn. 1913 ist er bereits Leutnant.
Chauvinismus, selbst wenn er eine Übertreibung darstellt, ist 100, ja 1000-mal mehr wert als ein Patriotismus, der allzu oft resoniert.
Wir können Ihnen versichern, dass der Teil der Parteitreuen unter den georgischen, russischen, armenischen und mohammedanischen Sozialdemokraten entschieden mit den Nationalisten, den Verrätern am Internationalismus in Kaukasien, brechen wird.
Stalin im Januar 1913 in einem Brief aus dem Kaukasus.
Der gebürtige Georgier und Berufsrevolutionär ist Mitglied im Zentralkomitee der russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, deren Führung unter Lenin im Exil lebt. Stalin hingegen nicht. Im Februar 1913 wird er verhaftet und für 4 Jahre nach Sibirien verbannt. Er ist 34 Jahre alt.
Ich habe das schöne Wort Jugend nie kennengelernt. Heute noch sind die Andenken in Form von Frostbeulen an Fingern, Händen und Füßen.
Adolf Hitler im Januar 1914 an den Magistrat der Stadt Linz.
Der 25-jährige Kunstmaler muss begründen, warum er einer Stellungsvorladung nicht Folge geleistet hat. Bei Kriegsbeginn meldet er sich freiwillig zu einem bayerischen Regiment.
Freudigen Herzens folgen wir dem Rufe unseres Kaisers, um für das Vaterland zu kämpfen. Jeder von uns ist stolz, sein Leben für das Vaterland einzusetzen.
Am 28. Juni 1914 ist in Sarajevo der österreichische Thronfolger von serbischen Nationalisten erschossen worden. Österreich-Ungarn hat daraufhin Serbien ein Ultimatum gestellt, gegen die Terroristen vorzugehen und seine Truppen mobilisiert. Vertraglich aber ist Serbien mit Russland und das wiederum mit Frankreich verbunden und Österreich mit Deutschland. So kommt es, dass Deutschland am 1. August 1914 Russland den Krieg erklärt, aber zunächst in Luxemburg und Belgien einfällt, um Frankreich zu erobern, bevor die russischen Truppen angreifen können. So sieht es der militärische Schliefenplan vor.
Stimmen Sie mit mir ein in den Ruf. Unser oberster Kriegsherr, seine Majestät, Kaiser Wilhelm II. Hurra!
Hurra! An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vergnügen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande.
Hurra! 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 Hurra!
Das große Ringen beginnt. Schliefens Plan, wenn auch abgeschwächt, gewinnt Gestalt.
Major von Nidda.
Der erste Schlag fällt bei Lüttich. Frankreichs Ostgrenze ist verrammelt. Durch müssen wir. Der Schwerpunkt wird hier auf den rechten Flügel gelegt, an Belgiens Grenze.
3. August 1914. Kriegserklärung an Frankreich.
Und jetzt, in diesen Augusttagen 1914, ist es soweit. Was das Hirn der Armeen, der Generalstab, erdacht, das Schwert der Soldat setzt es in die Tat um.
Also Fritze, wo soll ich das denn nur hintreiben?
Ach was, am besten Hauptplan Paris. Wir sind ja doch bald da.
Heute geht es in viertägiger Bahnfahrt an die Front, wahrscheinlich nach Belgien. Ich freue mich ungeheuer. Ich hoffe, wir kommen nach England. Viele Grüße von Ihrem Adolf Hitler.
Die Normalität der Alltäglichkeit war zweifellos bei uns allen erschüttert. Wer Gelegenheit hatte, das große Publikum zu beobachten, die weiten Pupillen, den Trieb zum Reden und das Bangen nach Ermutigung, der wird das bestätigen können. Die beherrschenden Stimmungen der Mobilmachungstage waren Sorge, Furcht, Angst.
Medizinalrat Fuchs diagnostiziert Mobilmachungspsychosen.
Die Kriegsbegeisterung war keineswegs so einhellig, wie Propagandaschallplatten es glauben machen wollten. Aber es gab sie, auch in Frankreich.
Warum soll ich es nicht sagen? Ich spürte 2 Sekunden lang eine physische Erregung und es schnürte mir den Hals zu. Das war alles. Ich muss sagen, dass mich ein Gefühl großer Genugtuung überkam. Endlich war es soweit.
Leutnant Charles de Gaulle ist ebenfalls auf dem Weg nach Belgien.
Stehet dann! Jungs, jetzt hilft! Der Feind will uns den Weg nach Frankreich nicht freimachen. Darum müssen wir ihn erkämpfen. Es geht auf Leben und Tod. Mit Gott für König und Vaterland. Marsch, marsch!
Als wir Aachen verließen, wurden wir noch von Tausenden begeistert begrüßt. Um 9 Uhr kamen wir nach Lüttich. Der Bahnhof war stark zerschossen. Um Mitternacht kamen wir nach Löwen. Die Stadt ist ein einziger Trümmerhaufen.
An die Kulturwelt. Es ist nicht wahr, dass unsere Truppen brutal gegen Löwen gewütet haben. An einer rasenden Einwohnerschaft, die sie im Quartier heimtückisch überfiel, haben sie schweren Herzens Vergeltung üben müssen.
93 Intellektuelle Deutschlands unterzeichnen im Oktober 1914 diesen Aufruf und stellen sich damit in den Dienst staatlicher Propaganda.
Glaubt uns. Glaubt, dass wir diesen Kampf zu Ende kämpfen werden als ein Kulturvolk. Dafür stehen wir ein mit unserem Namen und mit unserer Ehre.
Oh mein Vaterland, heiliges Heimatland, wer denn rief das Wetter dir herein, Das befahlen hasses gelber Schein dich umzucket wie ein Weltenbrand. Das tat meine Ehre, die untadelig war.
Gerhard Hauptmann, O mein Vaterland, vorgetragen von Ludwig Wüllner.
Aufruf an die Europäer. Während Technik und Verkehr uns offensichtlich zur faktischen Anerkennung internationaler Beziehungen und damit zu einer allgemeinen Weltkultur drängen, hat noch nie ein Krieg die kulturelle Gemeinschaftlichkeit des Zusammenarbeitens so intensiv unterbrochen wie der gegenwärtige.
Albert Einstein gehört zu den wenigen, die ein Gegenmanifest unterzeichnen, schon im ersten Kriegsjahr 1914. Britische Truppen landen an der französischen Küste und kämpfen an der Seite der französischen Armee. Gemeinsam verhindern sie in der Marne-Schlacht, dass der Schlieffenplan gelingt und deutsche Truppen nach Paris vordringen. Shall we win?
Yeah! Werden wir siegen?
I shut up, you chaps. Here's the colonel going to speak. My lad.
Bevor wir einen Fuß auf französischen Boden setzen, will ich nur sagen, dass wir nun der Welt zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wir werden hart kämpfen. Aber ihr und ich, wir wissen, dass wir als Sieger hervorgehen werden.
We will fight fair, shoot straight and never look behind. My lads, the most painful wound for any one of you is a bullet in the back. Lord Kitchener has told you what he expects of you.
Lord Kitchener hat gesagt, was er von euch erwartet. Ihr seid britische Soldaten und werdet vielleicht auch als solche behandelt. Viel Glück und tut euer Bestes.
Auch die Briten stellen Kriegsszenen für Schallplattenaufnahmen im Studio nach.
Ich kann leider nicht schlafen. Vier Schritte von meinem Strohbündel liegt ein toter Gaul. Dem Äußeren nach zu schließen mindestens schon 2 Wochen. Morgen werden wir die Engländer angreifen. Da kommt unser Major. Es geht wieder vorwärts. Ich springe und laufe so gut es geht über Gräben, komme über Draht und lebende Hecken. Als ich das 2. Mal zurückkomme, liegt der Major mit aufgerissener Brust am Boden. Ein Haufen Leichen um ihn herum.
Was ist dieser Krieg anderes als ein Vernichtungskrieg? Besiegt wird derjenige sein, dessen materielle und moralische Mittel zuerst erschöpft sind. Charles de Gaulle.
In Messin wurde ich zum 1. Mal, in Weizkarte zum 2. Mal zum Eisernen Kreuz vorgeschlagen. Diesmal von Herrn Oberstleutnant Engelhardt. Als die Liste der Vorschläge zum Kreuz besprochen wurde, mussten wir einen Augenblick hinaustreten. Wir waren kaum 5 Minuten draußen, als eine Granate in das Zelt schlug, den Herrn Oberstleutnant Engelhardt schwer verwundete und den gesamten sonstigen Stab teils tötete, teils verwundete. Es war der furchtbarste Anblick meines Lebens. Adolf Hitler.
Die Front im Westen erstarrt noch 1914 im Stellungskrieg. Im Osten haben die Russen ihre Truppen schneller mobilisiert als erwartet und dem deutschen Heer eine Niederlage beigebracht. Daraufhin ruft der Generalstab Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg aus dem Ruhestand zurück an die Front. Erich Ludendorff wird sein Stabschef. In der Schlacht bei Tannenberg Ende August 1914 gelingt es, die russische Armee zu schlagen.
Soldaten der 8. Armee, ihr habt einen vernichtenden Sieg über 5 Armeekorps und 3 Kavalleriedivisionen errungen. Mehr als 90.000 Gefangene, ungezählte Geschütze und Maschinengewehre, mehrere Fahnen und viele sonstige Kriegsbeute sind in unseren Händen.
Der jetzige Krieg hat alle militärischen Theorien über den Haufen geworfen,
konstatiert der britische Marineminister Winston Churchill Anfang 1915.
Hier kommt die britische Navy. Sie segelt an Land.
Churchill initiiert den Bau von Panzern, die aussehen wie armierte Kriegsschiffe. Sie werden deshalb Tanks genannt. Ihre Kampfkraft wird am Ende mit kriegsentscheidend sein.
Ich schlage vor, eine Kommission von Ingenieuroffizieren und anderen Experten zu bilden, die ihren Sitz beim Kriegsamt hat und deren Aufgabe es ist, neue Erfindungen herauszubringen. Winston Churchill.
Die technische Entwicklung schreitet rasch voran, vom Krieg beflügelt. Neue Flugzeuge sollen der Aufklärung und Angriffen über große Distanzen dienen. In England wird eine viermotorige Maschine entwickelt, in Deutschland das erste Flugzeug aus Metall gebaut. Die Firma Krupp in Essen erhält den Auftrag zu einer Kanone mit einer Reichweite über 100 Kilometer.
Ging in den letzten Jahrzehnten, unterstützt von deutschem Fleiß, deutscher Wissenschaft, mit Riesenschritten vorwärts.
Großadmiral Alfred von Tirpitz.
Nur durch starke Berührung mit der See können wir den für uns nötigen, weltumspannenden geistigen Horizont gewinnen. Ich meine nicht den im Himmel oder im Abstrakten, sondern den für den Erdenmenschen auch notwendigen auch hier auf der Erde.
Die Gewässer um Großbritannien und Irland sowie der Kanal sind Kriegsgebiet.
Diese Seeblockade führt zu Versorgungsengpässen in allen am Krieg beteiligten Ländern. Lebensmittel und Rohstoffe für die Industrie werden knapp. Bereits im August 1914 bildet das deutsche Kriegsministerium eine Kriegsrohstoffabteilung.
Die deutsche Naturforschung und die vielfach mit ihr in Wechselwirkung stehende Technik haben mit Ausbruch des Krieges von Seiten des feindlichen Auslandes mancherlei Geringschätzung und Kränkung erfahren. So bedauerlich diese Erscheinung auch sein mag, so sicher wird sie in ruhiger Zeit wieder verschwinden.
Professor Emil Fischer, Chemie-Nobelpreisträger von 1902. Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie in Berlin.
Sein Kollege vom Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie, Professor Fritz Haber, wird zum Berater in die Kriegsrohstoffabteilung berufen. Weil er mit seinem Haber-Bosch-Verfahren zur Ammoniaksynthese nicht nur Kunstdünger für die Landwirtschaft gewinnen kann, sondern auch das für die Sprengstoffherstellung unentbehrliche Salpeter. Er widmet sich nun der Entwicklung von waffentauglichen Giftgasen. Am 22. April 1915 werden sie bei Ypern getestet.
Rund 5000 Tote und 15.000 Vergiftete.
Fritz Haber wird zum Hauptmann befördert und arbeitet weiter an der Entwicklung von Phosgen und Senfgas.
1918 erhält er den Chemie-Nobelpreis für seine Ammoniaksynthese.
Jedenfalls wollen wir uns dadurch nicht irre machen lassen, sondern fortfahren, im Wettstreit mit allen anderen Kulturvölkern, den Schatz der Naturerkenntnis zu mehren und durch nützliche Anwendung in Gewerben und Künsten der ganzen Menschheit dienstbar zu machen.
Die Piave floss still und ruhig dahin, als sie die 1. Infanterie am 24. Mai 1915 überquerte. Die Armee steuerte auf die Front zu, dem Feind entgegen. Die Soldaten waren still in dieser Nacht. Sie mussten leise sein und vorwärts gehen.
Eine neue Front ist eröffnet. Italien ist in den Krieg gegen die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn eingetreten.
Kameraden der Isonzo-Armee, an euch richte ich auch bei diesem Anlass das Wort.
Svetozar Borojevic, österreichischer Generaloberst.
Und glücklich darüber bin, an eurer Spitze zu stehen. Viele von euch begrüße ich als meine alten Kriegskameraden aus dem galizischen und Karpatenschlacht. Alle aber als die heldenmütigen Kämpfer am Isonzo, deren Ruhm durch die Welt hallt.
Wie an der Westfront kommt es auch in den Alpen zu keiner Entscheidung.
Solange es Kulturmenschen geben wird, wird man euch als Muster von Vaterlandsliebe, von Gehorsam und Pflichtgefühl, von blendender Tapferkeit und unvergleichlicher Fähigkeit preisen.
Herrgott, ist dieser Sturmwind, du hörst Fred Hovitz und sagst, ist so in den Karpaten Urlaube so stürmisch. Seid Meister Baci, das ist ungarischer Ruf, da ist ein bisschen Paprika dabei. Nur ich spür's, die Prinz ganz sexy. Ein angenehmer Vorposten da in dem Baden.
Ja, pass auf, wird noch angenehmer, wenn wir mit Kosaken zusammenkommen.
Aber besser Kosaken als wir, keine Socken bei der Köten.
Der im Sitte fremd, die sehr Pferde getrampelt. Kosaken kommen schon.
So wie diese Propagandaschallplatten Glauben machen wollen, verlaufen auch die Schlachten in den Karpaten nicht mehr. Immer neue Fronten werden eröffnet, um von den festgefahrenen Linien abzulenken und neue Strategien zu erproben. 1915 befinden sich außer Deutschland, Österreich-Ungarn, Russland, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Bulgarien, Italien und Japan auch das Osmanische Reich im Krieg.
Aus den Schützengräben fragen die Jungs die zu Hause gebliebenen, warum sie nicht an der Front stehen wie sie. Es ist auch ihr Job. Wir müssen alle antreten, wenn wir siegen wollen.
Die Türken kämpfen an der Seite der Mittelmächte. Sie kontrollieren die Dardanellen, die strategisch wichtige Meerenge zwischen Europa und Asien. Sie leben in einem muslimischen Staat, der zum Dschihad aufruft, zum heiligen Krieg gegen die französischen und britischen Angreifer. In der Türkei scheitert die Landung der Briten auf der Halbinsel Gallipoli. Es gelingt den Truppen unter Mustafa Kemal, die Gegner zurückzuschlagen.
Die Briten verlieren 205.000 Soldaten. Ein großer Teil von ihnen kommt aus Neuseeland und Australien. Die Franzosen 47.000 und die Türken 250.000 Soldaten.
Der erste Lord der Admiralität in London, Winston Churchill, muss von seinen Ämtern zurücktreten und geht vorübergehend als Major an die französische Front. Mustafa Kemal Atatürk wird rasch populär und begründet nach Kriegsende einen laizistischen türkischen Staat.
Bericht des deutschen Oberlehrers Dr. Martin Nipage an Reichskanzler Bethmann Hollweg.
Als ich im September 1915 von einem dreimonatigen Ferienaufenthalt aus Beirut nach Aleppo zurückkehrte, hörte ich mit Entsetzen, dass eine neue Periode von Armenier-Massakern begonnen habe, die weit fürchterlicher als die früheren zum Zwecke hätten, das intelligente, erwerbsfreudige und fortgeschrittene Volk der Armenier mit Stumpf und Stiel auszurotten und dessen Besitz in türkische Hände übergehen zu lassen.
Das Siedlungsgebiet der christlichen Armenier ist zwischen russischem und osmanischem Reich geteilt. Seine Bewohner werden gezwungen, in beiden Armeen zu kämpfen. Als die türkische Offensive gegen Russland Anfang des Jahres in einem Desaster endet, werden die Armenier zu Verrätern gestempelt. Bis Oktober 1916 schätzt die deutsche Botschaft 1,5 Millionen Tote. Das entspricht 2/3 der armenischen Bevölkerung. Der türkische Innenminister jubelt:
Die armenische Frage existiert nicht mehr.
Zum 1. November ordnet der preußische Innenminister eine Judenzählung an. Alle Soldaten, die im Heer, aber auch die Zurückgestellten und Ausgemusterten, sollen erfasst werden.
Der Kaiser schickt mir einen Brief mit der dringenden Bitte, den Kanzler zu entlassen, der sich nur auf Juden und Sozialdemokraten stütze. Admiral von Müller.
Schmeiß doch den Kerl raus. Gott will diesen Kampf. Wir sind seine Werkzeuge. Er wird ihn leiten. Dann kommt der Frieden, der Deutsche, der Gottesfrieden, in dem die ganze Welt aufatmen wird, befreit vom angelsächsischen satanischen Mammondienst und Verrohung. Darum vorwärts mit Gott. Wilhelm II., Imperator Rex.
No, the Irish do not
hate England. The Irish desire peace with England.
Die Iren hassen England nicht, sie wollen Frieden. Nicht die Iren sind die Aggressoren, sondern die Briten.
It is not they who are the aggressors, it is the British.
Ostermontag 1916. Die selbsternannte provisorische Regierung der Irischen Republik erklärt die Unabhängigkeit von Großbritannien. Eamon de Valera, der spätere erste Präsident der Republik, ist unter den Aufständischen.
Die Aktion ist schlecht vorbereitet. Die Revolutionäre sind nur ein Spielball der Großmächte. Deutschland verspricht den Iren Waffen, um England in einen Nebenkriegsschauplatz zu verwickeln. England sieht einen willkommenen Anlass, sein Irland-Problem zu beseitigen.
Allein in Dublin werden rund 450 Aufständische getötet, 2600 zum Teil schwer verletzt, 3500 verhaftet, die Anführer hingerichtet.
Ireland cannot will her own annihilation.
Es hat Irland 750 Jahre Blut und Tränen gekostet, an seiner nationalen Identität festzuhalten. Und sie wird jetzt nicht aufgegeben.
Sergeant Solomon Isaac Stein. He's the friend of the fight.
Sergeant Solomon Isaac Stein, der einzige jüdische Scotsman in der irischen Armee.
Give three hearty cheers to the only Jewish Scotsman in the Irish Fusiliers.
Es ist undenkbar, dass wir uns mit dem gewaltsamen Festhalten irgendeines Volkes im Rahmen eines einheitlichen Staates einverstanden erklären. Ist denn nicht der Kampf der Iren gegen die Engländer revolutionär? Stalin.
Im November 1916 scheitert General Falkenhayns Strategie, die französischen Truppen an der Somme und vor Verdun verbluten zu lassen. Ebenso wie die Gegenoffensive der Alliierten.
Ein letzter Schlag irgendwo und die deutsche Front kracht zusammen und der Krieg ist nicht mehr. Und dann? Ja, was dann?
Vom Skagerrak nach Versailles.
Alle Mann an Deck! Hallo, Hein, was gibt's denn? Wir müssen antreten zur Begrüßung der siegreichen Kameraden, die den Engländern so zugesetzt haben. Was? Wir Deutschen haben zugesetzt? Wie viel denn? Du Döskopf, die Englischen haben Kloppe gekriegt. Na nun mal ein bisschen dick, wir müssen die Dampfbarkasse flott machen. Der Admiral fährt selber zur Begrüßung rüber.
31. Mai 1916. Rund 100 deutsche Kriegsschiffe treffen am Skagerrak vor Jütland auf die etwa 150 Schiffe starke britische Flotte. Es kommt zur größten Seeschlacht des Ersten Weltkriegs.
Und als abends gegen 10 Uhr das Feuer abgeflaut war und wir zum ersten Mal wieder, nachdem die schweren Panzertürme aufgekurbelt waren, aus dem Kommandostand ins Freie traten, da bot sich uns ein entsetzlicher Anblick. Zu einem grauenhaften Knäuel waren die Braven zusammengeballt. Und aus diesem entsetzlichen Haufen zerrissener Leiber, durcheinander geworfener Gliedmaßen, war man eben dabei, meinen Adjutanten, den Leutnant zur See Witting, der als einziger noch Lebenszeichen von sich gab, zu befreien.
Kapitän Moritz von Agedy. Trotz hoher Verluste auf beiden Seiten ändert sich an der Überlegenheit der britischen Flotte in der Nordsee nichts.
Liebe Kameraden, ich bin euch entgegengefahren, um euch meinen Dank und wohl auch den des ganzen deutschen Vaterlandes auszusprechen für die mutige Tat, die ihr ausgeführt habt.
Ich brülle, erster Zug, vorwärts, mir nach, und stürme voran. Denn ich weiß, dass unsere einzige Erfolgschance darin besteht, sehr schnell zu machen, bevor der eilig zurückflutende Feind die Zeit findet, sich umzudrehen. Ich habe den Eindruck, dass sich in diesem Augenblick mein Ich spaltet, in eines, das wie ein Automat läuft, und ein anderes, das dieses ängstlich beobachtet. Kaum habe ich die 20 Meter vor der Brücke durchlaufen, da fühle ich etwas wie einen Peitschenschlag am Knie, und mein Fuß versagt seinen Dienst. Die vier Männer bei mir in der vordersten Linie sind auch in einem Augenblick niedergemäht. Ich falle hin und Unteroffizier de Boux stürzt auf mich. Tot.
Hauptmann Charles de Gaulle wird im März 1916 am Fort Douaumont schwer verwundet und gerät in deutsche Gefangenschaft. Adolf Hitler wird ebenfalls verwundet und nach München gebracht.
Ein Transport ging vor ein paar Tagen zum Regiment. Kann leider nicht mit. Leide an Hungertyphus, da ich kein Brot beißen kann. Außerdem man mir jede Marmelade hartnäckig verweigert. Es ist zum Hungern.
Hör bloß mit dem Unsinn auf. Das ist ja weiter nicht wie Unsinn. Ich könnt überhaupt ja nicht erwarten, dass wir zurückkommen zu der Front. Ich muss meine Stiebeln abends mit den Spitzen an die Wand stellen, sonst laufen sie alleine los.
Nach dem Scheitern der erklärten Strategie, den Feind an der Westfront verbluten zu lassen, wird Ende 1916 der Chef des deutschen Generalstabs Erich von Falkenhayn durch Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff ersetzt.
In Frankreich muss General Joseph Joffre gehen.
In England tritt Premierminister Herbert Asquith zurück. Sein Nachfolger wird der bisherige Kriegsminister Lloyd George.
Der Krieg fordert immer mehr Opfer, nicht nur an der Front.
Jedenfalls sind es im Ganzen mehrere Armeekorps, die heute in Deutschland als nervenkrank aus dem Front- und Garnisonsdienst herausgenommen sind.
Der Direktor der Nervenklinik in Tübingen.
Die Hauptursache sind Schrecken und Angst beim Explodieren feindlicher Geschosse und Minen, beim Anblick verstümmelter und getöteter Kameraden, beim Zusammenstürzen der Unterstände, bei der Wahrnehmung eigener Verwundung oder körperlicher Schädigung durch stumpfe Gewalt. Die Folgeerscheinungen sind die Ihnen bekannten Zustände plötzlicher Stummheit, des allgemeinen Zitterns, der Unfähigkeit zu stehen und zu gehen, der Anfälle von Ohnmachten und Krämpfen.
Zunehmend werden Kriegsneurosen diagnostiziert und Sigmund Freuds Psychoanalyse gelingt der Durchbruch.
Eine neue Zeit mit einem erneuerten Volk ist da. Der gewaltige Krieg hat sie geschaffen. Ein Geschlecht, das in so ungeheurem Erleben, bis in die letzten Fasern seiner Empfindungen erschüttert worden ist.
Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg, 1917. Der vom Kaiser propagierte Burgfrieden zwischen den Parteien wird brüchig.
Meine Herren, das sind lebende Kräfte, die sich von keinem Parteiprogramm, weder von rechts noch von links, einzwängen oder aus ihrer Bahn werfen lassen.
Reichskanzler aber, er hat uns die Aussicht eröffnet auf einen besseren und edleren Tag, der unserem Volk in Zukunft aufgehen soll. Auf eine Zukunft, in der auch die breite Masse des Volks Anteil haben soll an den Früchten des Sieges, der ja recht eigentlich ein Sieg des Volkes sein wird.
Meine Herren, ich halte es für die Pflicht aller klar und ruhig Denkenden in allen Ländern, dieses Spiel, das da mit Völkerleben gespielt wird, aufzudecken, den Regierungen aller Länder zuzurufen, es ist genug.
Nach den Friedensbemühungen des deutschen Reichskanzlers und des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson kommt 1917 Bewegung in die Debatte um die Ziele des Krieges. Der SPD-Abgeordnete Philipp Scheidemann im Deutschen Reichstag:
Ich will ganz offen sein. Was das deutsche Volk trotz aller inneren Gegensätze zusammenhält, das ist die gemeinsame Absicht, fremde Anschläge auf deutsches Land und deutsches Gut abzuwehren. Was die große Masse von einem Teil der herrschenden Klassen, den Imperialisten und denen, die sich so gebärden, trennt, ist die Meinungsverschiedenheit über die inneren und äußeren Kriegsziele.
Der Krieg ist zu einem totalen Krieg geworden.
Das Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst, das der militärischen Mobilmachung vom August 1914 die noch imponierendere Mobilmachung eines ganzen Volkes folgen lässt, ist vom Reichstag angenommen worden.
Gegen die Stimmen der SPD. Alle männlichen Personen zwischen 17 und 60 Jahren können fortan zum Einsatz in Industrie und Landwirtschaft herangezogen werden. Dennoch spitzt sich die Lage zu. Im Kohlrübenwinter 1917 ist nicht nur in Deutschland der Speisezettel eintönig.
Steckrübensuppe, Steckrüben mit Kartoffeln, braune Steckrüben, Steckrübenauflauf, Steckrübenpudding, Steckrübenfrikadellen.
Ernste Lage in der Stadt Anarchie. Behörden blockiert. Transportwesen für Proviant und Heizmaterial völlig niedergebrochen.
Steckrübensalat, saure Steckrübe, Steckrüben mit Porree, Steckrüben mit Äpfeln.
11. März 1917. Der Präsident des russischen Parlaments telegrafiert an den Zaren:
Allgemeine Unzufriedenheit wächst, unkontrollierbare Schießerei auf den Straßen, einzelne Truppenteile schießen auf Kameraden. Unbedingt so rasch als möglich eine Persönlichkeit entsenden, die das Vertrauen des ganzen Volkes hat, und neue Regierung einsetzen.
15. März. Zar Nikolaus II. Dankt ab.
Stalin kehrt aus der Verbannung zurück und übernimmt die Führung der Bolschewiki und die Leitung der Parteizeitung Pravda.
Der gegenwärtige Krieg ist ein imperialistischer Krieg. Sein Hauptziel ist die Annexion von fremden Territorien durch die kapitalistisch entwickelten Staaten. Diese brauchen neue Absatzmärkte, bequeme Zugänge zu diesen Märkten, Rohstoffe, Bodenschätze. Und sie bemühen sich, sie überall in Besitz zu nehmen, unabhängig von den inneren Zuständen des Landes, dessen sie sich bemächtigen. Die russischen Soldaten vergießen also auf den Schlachtfeldern ihr Blut nicht um der Verteidigung des Vaterlands willen, sondern für die Annexion fremder Gebiete zugunsten eines Häufleins von Imperialisten.
Würden heute die englische und französische Regierung so, wie es die russische Regierung schon getan hat, auf Annexionen verzichten, und würde die deutsche Regierung statt durch den gleichen Verzicht den Krieg zu beenden, ihnen Eroberungsziele fortsetzen wollen, dann, meine Herren, verlassen Sie sich darauf, dann haben Sie die Revolution im Lande.
Get your gun. 6. April 1917. Die USA erklären Deutschland den Krieg, nachdem es einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg begonnen hat.
Die Welt muss für die Demokratie sicher gemacht werden. Ihr Frieden muss auf das erprobte Fundament politischer Freiheit gegründet werden. Wir verfolgen keine eigenen Ziele. Wir sind nur Vorkämpfer für die Menschenrechte. Woodrow Wilson, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Jungs, ich will ein paar Worte zu euch sprechen, bevor wir an Land gehen. Dies ist ein denkwürdiger Augenblick in der Geschichte Amerikas. Es ist das erste Mal, dass amerikanische Truppen ihren Fuß auf französischen Boden setzen. Als wir 1776 für unsere Unabhängigkeit kämpften, schickte uns Frankreich seine tapferen Söhne, um uns beim Kampf um die Freiheit zu helfen. Heute seid ihr hier als Vertreter dieser großen Republik, den Vereinigten Staaten von Amerika.
Have you seen any American soldiers? Avez-vous vu des soldats américains?
Haben Sie einen amerikanischen Soldaten gesehen? Ich suche mein Regiment. Wo ist der Feind?
Mit dieser Platte sollen amerikanische Soldaten Französisch lernen.
Der gewaltige Kampf, den Deutschland jetzt führt, geht nicht um Deutschland allein. Er geht in Wahrheit um die Freiheit des europäischen Kontinents und seiner Völker gegen die alles verschlingende Tyrannei des Angloamerikanismus.
Großadmiral AD Alfred von Tirpitz.
This war is a people's war, labor's war.
Das ist ein Volkskrieg, kein Arbeiterkrieg,
erklärt der amerikanische Arbeiterführer Samuel Gompers.
Sein Ausgang wird entschieden in den Fabriken, den Mühlen, den Werkstätten, den Minen, den Farmen, in der Industrie und den Transportunternehmen in den verschiedenen Ländern. Diejenigen, die ihre Produktions- und Transportbetriebe am erfolgreichsten organisieren, vor allem die der Kriegswirtschaft, werden gewinnen. Die Arbeiter haben in diesem Krieg eine Rolle vergleichbar den Soldaten, den Seeleuten, auf den Schiffen und in den Schützengräben.
Und
nun, meine Herren, zum Schluss noch einmal die Bitte an Ihre eigene Person.
um ihre Mitarbeit zum Erfolge unserer 7. Kriegsanleihe mit allem, was in ihnen ist. Auch unsere Kriegsanleihen sind ein Teil des Kampfes, der über unseres Volkes Zukunft entscheidet und dessen Schlachten ebenso mit der Arbeit und der Wirtschaftskraft wie mit den Waffen geschlagen werden.
Alle Franzosen müssen mitarbeiten. Es reicht nicht, dass unsere Söhne, unsere Schwiegersöhne in der Armee dienen und ihr Blut vergießen für die Rettung aller, für Frankreich. Der Staat muss unsere Kämpfer auch mit Munition, Uniformen, Verpflegung ausrüsten. Für alles muss man zahlen.
Die USA hatten allein England rund 550 Millionen Dollar geliehen. Frankreich stand sowohl bei den Engländern wie den Amerikanern in der Schuld.
England und Frankreich haben über einen Frieden ganz und gar nicht dieselbe Meinung wie wir. Wenn der Krieg vorbei ist, können wir sie zu unserer Auffassung nötigen, weil sie dann unter anderem finanziell in unserer Hand sind. Woodrow Wilson.
Lenin hält eine Rede.
Worin besteht das Wesen dieser neuen Staatsmacht, die man in den meisten Ländern noch nicht begreifen will oder begreifen kann?
Im April 1917 ist Lenin aus seinem Schweizer Exil in einem Zug durch Deutschland kommend in der russischen Hauptstadt Petrograd eingetroffen und übernimmt von Stalin die Führung der Partei. Im Oktober stürmen die Bolschewiki das Winterpalais und setzen die provisorische Regierung ab. Lenin wird zum Präsidenten der neuen Regierung des Rats der Volkskommissare gewählt. Stalin zum Vorsitzenden des Kommissariats für Nationalitätenfragen.
Die Sowjetmacht ist der von den Massen der Werktätigen gefundene und daher richtige und daher siegbringende Weg zum Sozialismus.
Ende 1917 beginnen in der damals noch polnischen Stadt Brest-Litowsk die Friedensverhandlungen der Delegationen aus Russland, Deutschland, Österreich, der Türkei und Bulgarien. Kurz darauf, im Januar 1918, präsentiert Präsident Wilson seine 14 Punkte für einen Frieden. Darin fordert er unter anderem ein Selbstbestimmungsrecht der Völker, Aufhebung von Handelsbeschränkungen, die Rückgabe besetzter Gebiete, Rüstungsbeschränkungen und die Schaffung eines internationalen Völkerbundes.
Meine Herren, in den wenigen Tagen seit unserer letzten Sitzung ist ein Ereignis von zweifellos weittragender weltgeschichtlicher Bedeutung eingetreten.
Der Präsident des preußischen Abgeordnetenhauses, Hans von Schwerin-Löwitz, betont im März 1918, wenige Tage nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags mit Russland, den strategischen Vorteil, den der Vertrag beschere, weil nunmehr Truppen von der Ostfront abgezogen und im Westen eingesetzt werden könnten.
Und so, wie es ist, so wird es auch bleiben. Das ist unsere felsenfeste, unerschütterliche Zukunft, für den uns jetzt nur noch bevorstehenden schweren Entscheidungskampf an unserer Westfront.
Noch einmal beginnt eine Offensive, bei der deutsche Truppen erst 120 Kilometer vor Paris zum Stehen kommen. Aber die Übermacht der Alliierten wird immer größer und Truppenverlegungen vom Osten an die Westfront gelingen nicht im erhofften Maße. Die Soldaten sind kriegsmüde.
August 1918, Abwehrschlacht, Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse. 21. August, Schlacht bei Monchy-Bapaume. 28. September, Abwehrschlacht in Flandern. 14. Oktober, Gasvergiftung der Augen bei La Montagne. 21. Oktober, Lazarett, Pasewalk.
Aus der Kriegsstammrolle Hitlers.
Stilles Heldentum von Adolf Hitler. Pasewalk, den 2. November. In lichten Sälen ruhen stillgebettet todwunde Krieger, die aus heißen Schlachten die blutigen Male des Verderbens brachten, doch aus dem Eisenhagel sich gerettet.
Am 28. September hatte die oberste Heeresleitung in Spa die sofortige Herausgabe einer Bitte um Vermittlung des Waffenstillstands und Friedens durch die Reichsregierung an den amerikanischen Präsidenten Wilson beschlossen.
So schildert Philipp Scheidemann zwei Jahre später die Ereignisse. Er wird als erster Sozialdemokrat Mitglied im Kabinett von Reichskanzler Prinz Max von Baden.
Waffenstillstandsbedingungen waren so furchtbar, dass die Waffenstillstandskommission, der sehr hohe Offiziere angehörten, sie nicht etwa unterzeichne, sondern durch ihren Vorsitzenden Erzberger erst bei der obersten Heeresleitung anfragen ließ, was zu tun sei. Darauf telegrafierte Generalfeldmarschall von Hindenburg: Versuchen Sie Milderung dieser und jener Punkte. Gelingt die Durchführung dieser Punkte nicht, so ist freilich unter flammendem Protest trotzdem abzuschließen.
Der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Am 11. November 1918 wird 60 Kilometer nordöstlich von Paris im Wald von Compiègne das Waffenstillstandsabkommen zwischen Deutschland und den Alliierten unterzeichnet.
Frieden herrscht damit noch nicht in Europa. Die politische Neuordnung hat gerade erst begonnen.
Am 9. November 1918 glich der Reichstag schon in den Morgenstunden einem großen Heerlager. Arbeiter und Soldaten gingen ein und aus. Viele trugen Waffen. Mit Ebert und anderen Freunden saß ich hungrig im Speisesaal. Es gab wieder nur eine dünne Wassersuppe. Da stürmte ein Haufen von Arbeitern und Soldaten in den Saal.
In gewissen Kreisen besteht die Absicht, unter Missachtung gesetzlicher Bestimmungen Arbeiter- und Soldatenräte nach russischem Muster zu bilden. Ich verbiete jede Bildung solcher Vereinigungen und die Teilnahme daran. Generaloberst von Linsingen.
Matrosen der Hochseeflotte in Wilhelmshaven haben den Dienst verweigert, um eine geplante Großoffensive zu verhindern.
In Kiel gibt es ebenfalls einen Matrosenaufstand. Arbeiter- und Soldatenräte übernehmen die Macht. Der Aufstand weitet sich aus.
Und am 8. November ruft Kurt Eisner in München die Bayerische Republik aus.
Aufgrund einer Amnestie des Kaisers wird Karl Liebknecht, Mitglied der USPD, der unabhängigen SPD, aus einem Berliner Gefängnis entlassen.
Liebknecht will die Sowjetrepublik ausrufen. Was? Nun sage ich die Situation klar vor Augen. Deutschland, eine russische Provinz, eine Sowjetfiliale. Nein, tausendmal nein. Nein, nein. Nun ist auch das noch in Deutschland nach all dem anderen Elend. Schon stand ich im Fenster. Viele Tausende von Armen reckten sich, um die Hüte und Mützen zu schwenken. Dann wurde es still. Es waren nur wenige Sätze. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Die Bilanz? Frankreich, 1.358.000 Tote, 4.266.000 Verwundete, 537.000 Gefangene und Vermisste.
Russland, 1.700.000 Tote, 4.950.000 Verwundete, 2.500.000 Gefangene und Vermisste.
Großbritannien, 908.000 Tote, 2.090.000 Verwundete, 192.000 Gefangene und Vermisste.
USA, 126.000 Tote, 234.000 Verwundete, 4.500 Gefangene und Vermisste.
Deutschland, 1.774.000 Tote, 4.216.000 Verwundete, 1.153.000 Gefangene und Vermisste.
Das ist der Tag der Apotheose.
Der bretonische Dichter und Chansonnier Théodore Botrel beschreibt eine Siegesparade. In Paris beginnt die Friedenskonferenz, geführt von den Großmächten USA, Frankreich und Großbritannien auf der Basis von Wilsons 14 Punkten. Deutschland und Russland bleiben ausgeschlossen, weil sie noch nicht über demokratisch legitimierte Regierungen verfügten, so die Begründung.
Eine deutsche Delegation wird nach Versailles zu einem Austausch schriftlicher Noten eingeladen.
Es wird von uns verlangt, dass wir uns als die Alleinschuldigen am Kriege bekennen. Ein solches Bekenntnis wäre in meinem Munde eine Lüge. Wir sind fern davon, jede Verantwortung dafür, dass es zu diesem Weltkriege kam, von Deutschland abzuwälzen. Aber wir bestreiten nachdrücklich, dass Deutschland, dessen Volk überzeugt war, einen Verteidigungskrieg zu führen, allein mit der Schuld belastet ist.
Die Reichsregierung weigert sich, den Vertrag zu unterzeichnen und tritt zurück. Der neue Ministerpräsident, Gustav Bauer, muss nachgeben.
Meine Damen und Herren, unterschreiben wir. Einen neuen Krieg können wir nicht verantworten. Selbst wenn wir Waffen hätten, wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht ehrlos. Gewiss, die Gegner wollen uns an die Ehre. Daran ist kein Zweifel. Aber, dass dieser Versuch der Eheabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurückfallen wird, dass es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser Welttragödie zugrunde geht, das ist ein Glaube bis zum letzten Atemzug.
Am 28. Juni 1919 wird der Friedensvertrag im Spiegelsaal von Versailles unterzeichnet. Dort, wo 1871 Wilhelm I. zum deutschen Kaiser proklamiert worden war. Er regelt die Gebietsabtretungen und Reparationszahlungen sowie den Beitritt zum neu gegründeten Völkerbund. Deutschland und Österreich dürfen ihm nicht beitreten.
Meine Damen und Herren, das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen. Aber jede Freiheit, an der mehrere teilnehmen, muss ihre Satzung haben.
Der erste Präsident der Weimarer Republik, Friedrich Ebert, bei seiner Vereidigung.
Wer dem Volk die Freiheit bringen will, muss ihm die Ordnung bringen.
Neuer Reichsinnenminister ist Erich Koch-Weser.
Unser deutsches Volk ist ein Volk, das die Ordnung liebt und sich ohne Ordnung nicht wohlfühlt. Es hat einen Anspruch auf Ordnung. Auf die Dauer wird unser Volk nur dem anhangen, der ihm die Ordnung gibt. Wenn es der Demokratie nicht gelingen sollte, Ordnung zu schaffen, so würde sie ihre Aufgabe nicht erfüllt haben.
Im September besucht Adolf Hitler erstmals eine Versammlung der Deutschen Arbeiterpartei DAP. Er wird Mitglied und benennt sie später um in NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
München, 16. September 1919. Der Antisemitismus aus rein gefühlsmäßigen Gründen wird seinen letzten Ausdruck finden in der Form von Pogromen. Der Antisemitismus der Vernunft jedoch muss führen zur planmäßigen, gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte des Juden. Sein letztes Ziel muss unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein.
Und endlich nach all dem unsagbaren Leid fiel keine Kugel mehr weit und breit, denn es war Frieden.
Frieden!
Auf jeden Fall müssen wir uns über die militärischen Ereignisse Gedanken machen und sie studieren, denn dieser Krieg ist nicht der letzte. Eines Tages stürzen die Völker wieder aufeinander, entschlossen sich zu vernichten, aber sie werden schwören, dass sie angegriffen wurden. An jenem Tag wird es unsere und unserer Söhne Aufgabe sein, noch einmal Frankreich zu verteidigen und, wenn möglich, größer zu machen. Charles de Gaulle.
Aus dem Osten kommt das Licht. Der Westen mit seinen imperialistischen Kannibalen hat sich in einen Herd der Finsternis und der Sklaverei verwandelt. Die Aufgabe besteht darin, diesen Herd zum Glück und zur Freude der Werktätigen aller Länder zu zerschlagen. Stalin.
Nun steht er vor seiner Wohnung nieder und drückt voller Erwartung die Türklinke nieder. Mein Junge, mein Lieber, da ist er schon. Gott, ist der Knirps nun ein großer Sohn.
Der amerikanische Senat hat den Beitritt zum Völkerbund und damit den Versailler Vertrag abgelehnt. Gegen den Willen ihres Präsidenten Woodrow Wilson.
Dann gehen sie zur Kirche und knie nieder und denken voll Schmerz der gefallenen Brüder und beten zu Gott voller Dankbarkeit, der sie beschützt vor dem größten Leid.
Ich kann mit unbedingter Sicherheit voraussagen, dass es innerhalb einer Generation abermals zum Krieg kommen wird, wenn die Völker der Erde ihn nicht bereits heute durch die richtigen Maßnahmen verhindern. Der Krieg, den wir eben erlebt haben, kann trotz all seiner Schrecken nicht mit jenem Krieg verglichen werden, dem wir das nächste Mal gegenüberstehen würden.